Schneeweiß und Rosenrot, Rock'n'Roll, Heavy Metal, Kultur und das Leben. Der fetzige Podcast mit Cora und Shake.
Bei uns läuft's. Ich hoffe, bei euch da draußen auch. Wir sind Schneeweiß und Rosenrot. Und ich bin die Cora, mir gegenüber hockt die Shake.
Hello.
Die Sonne scheint, bei mir zumindest, bei der Shake wird's.
Bei mir kämpft sie sich noch durch den Wolkenschleier hindurch.
Genau, aber wir sind auf jeden Fall gut gelaunt, beziehungsweise gut gelaunter, als wir schon mal waren.
Das stimmt. Sehr gut. Vielleicht sollte man vor jeder Podcast-Aufnahme mal kurze Partylöwen-Stimmungsabgabe machen.
Oh, das ist eine gute Rubrik.
Ja.
Wie sind die Partylöwen bei dir?
Machen wir 1 bis 5?
Ja.
Oder 1 bis 10? Wie kannst du deine Stimmung besser beschreiben?
1 bis 10, glaube ich.
Ja, glaube ich auch.
Ist das bei dir?
Ja.
Okay.
Also ich bin heute bei einer 6 mit Tendenz zu 7 jetzt, wo wir Podcast machen.
Oh, sehr cool. Ja.
Und du?
Ich glaube, ich kann mich da anschließen. Ich bin da so das Mittelfeld. 7 ist ein gutes, kann man sich gut aufhalten bei der 7.
Okay. Also das haben wir jetzt beide circa bei 7 Partylöwen. 6
ja.
bis 7 Partylöwen auf der Stimmungsskala.
Sehr gut.
Sehr gut.
Schön. Schön. Okay.
Cora, du hast mir gerade schon was Schönes gezeigt in deinem Zimmer.
Ja, ich bin jetzt wahrscheinlich eine stolze Besitzerin einer SG, einer Gibson SG. Das habe ich natürlich leider Shake aufdrücken müssen, weil die Shake ja so eine SG-Fanin ist.
Ist sie.
Ja. Und da habe ich dann ihr gleich mal ein bisschen vorführen müssen, was das für coole Gitarre ist. Ja, ich habe, ich brauche noch eine Zweitgitarre für die Lucifer-Tour. Und mein werter Bandkollege, der Manuel Trummer von Atlantic Codex, der hat noch eine SG übrig gehabt. Hat er heute mal übrig gehabt.
Praktisch.
Ja, genau. Und die verkauft er mir jetzt.
Und wieso bist du dann da drauf gekommen und hast nicht, also ich meine, du hast ja mehr als eine Gitarre zu Hause, das weiß ich ja aus Quellen. Und warum hast du dich irgendwie, wieso hast du Richtung SG geliebäugelt oder wie kam es dazu?
Also SG schwebt mir schon lange im Kopf rum. Muss ich sagen, das war jetzt eine dieser Gitarrenmodelle, was ich noch auf meiner Liste gehabt habe, die ich gerne spielen / haben würde. Und ich muss auch sagen, ich habe ja diese L6S und die ist, erstens ist die dadurch, dass der Vintage-Modell ist, also quasi original aus den 70er Show, relativ wertig.
Ach so, okay.
Ja, genau. Wo ich dann oft ein bisschen Hemmungen habe, die auf Reisen mitzunehmen. Das andere ist, dass ich festgestellt habe, dass diese L6S irgendwie immer Intonationsprobleme hat. Also die ist immer so ein Notch. Flat, sagt man da, also quasi tiefer als die normale Stimmung. Und
das nervt im Live-Kontext natürlich.
Ja, ich hatte einfach irgendwie immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob ihr das kennt, liebe Schneerosen. Wenn man einfach a piece of equipment hat, womit man ständig irgendwelche Spirenzchen hat und dann einfach näht, zu dem Punkt kommt, wo man sagt, ich bin jetzt 100% zufrieden mit dem Teil. Und ich glaube, das ist bei der L6S jetzt wirklich der Fall. Das ist so ein Liebhaberding aus die 70er, Sammlerobjekt kann man fast sagen. Und live ist es aber echt eine Mimose.
Mhm.
Ein Mimöschen.
Ja,
und
okay.
Ich brauche zuverlässige Gitarre, die einfach tut, was macht, einen guten Sound hat, gut in der Hand liegt, keine Probleme macht. Und da muss ich sagen, ist meine absolute Lieblingsgitarre, meine Explorer, meine schwarze. Mhm. Die ist einfach der Hammer. Die tut, genau das, was soll, und Konzert für Konzert für Konzert. Und ja, ich gehe davon aus, dass diese SG, die ich mir jetzt dann auch zuleg, denselben Service mir erbringen wird.
Ja.
Und ja, genau deshalb die Entscheidung. Ja.
Ja, das verstehe ich. Ich finde ja, es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn's Glump nicht gescheit funktioniert.
Ja.
Also wenn immer irgendwas hackelt, aussetzt, sich nach unten verstimmt, also wenn du nie so ganz, du bist ja eh schon genügend nervös mit der Situation, ja, und mit allem, und wenn du dann auch noch das Gefühl hast, du kannst dich nicht zu 100% auf dein Equipment verlassen,
genau,
weil das immer wieder dazu tendiert, sich aufzuführen in, ja, verschiedene Richtungen, also das wäre für mich auch der absolute Horror.
Das Equipment,
vorzusagen, nee,
ja,
komm.
Ja. Das Equipment, das ist auch ein Lernprozess. Das Equipment muss passen. Es muss passen. Ich bin doch schon so viel Scheiß Probleme durchgegangen, die auch dann im Endeffekt Einfluss auf meine Performance gehabt haben, dass ich jetzt sage, okay, ich muss die Zeit davor investieren, das Equipment so einzustellen, dass ich mir live überhaupt keine Gedanken mehr machen muss.
Genau.
Ja.
Ja, das finde ich auch.
Störgeräusche, ja, im Paddleboard, lauter so Scheiß, der da dann leider oft erst in der Bandprobe auffällt, dann musst
oder erst im Soundcheck.
Oder erst im Soundcheck.
Oder meistens im Soundcheck geht's nur dann, wenn's ja, wirklich losgeht, dann geht's los. Das ist doch der klassische, so Brummen, Störgeräusche. Ich finde, das passiert ganz oft erst, wenn die Leute da sind und wir anfangen und dann so, im Soundcheck hat so alles nur passt und jetzt, ja, plötzlich.
Voll.
Also ein bisschen, irgendwas ist ja immer, aber ja, es gibt ja, wenn du schon sagst, bei der Gitarre hattest du halt immer schon so ein bisschen das Feeling, ja, und das Feeling, ja, und da ist empfindlich und da macht's das ist dann einfach ein Schmarrn.
Ja,
das verstehe,
ja, genau,
ich.
Und da muss man dann auch so ehrlich sein, auch so toll die Gitarre dann auch ist oder cool ausschaut oder so. Genau, ja, und also mein Learning aus dem Ganzen ist, sich so intensiv wie möglich mit dem Equipment auseinandersetzen, rumprobieren, schauen. Du glaubst gar nicht, wie viel Zeit ich mit meinem Paddleboard schon verbracht habe und Kabel rumgesteckt habe. Und
wer ist mit deinem Verlobten Mann teilweise wahrscheinlich?
Warum?
Na, nur so, weil man sich denkt, ich stelle mir das gerade vor, Cora stundenlang mit ihrem Paddleboard. Jetzt nimm ich's mit ins Bett.
Ach so. Ja. Na, der Dustin hat ein Paddle, das wo er drückt und dann passt es. Und ich probiere die ganze Zeit rum und am Ende habe ich dann auch bloß zwei Paddles.
Ja, ihr bestimmt Gerät.
Ja, habe ich auch.
Auf mein Paddleboard. Und dann sind gerade nur zwei so Reverb, Chorus Pedal Stuff, die über den Effekt Loop geschliffen werden, die ich aber aktuell nicht benutze, weil ich dann vier Kabel. Das Paddleboard ist 4 Quadratzentimeter groß. Und dann muss ich kleines Lichtlein da mit vier Kabeln in und aus diesem Paddleboard raus für nix und wieder nix. Da habe ich mir schon vor unserem ersten Auftritt gesagt, nee, das mache ich nicht. Das war Bullshit. Ich drücke eh nicht drauf. Ich nehme mein Stimmgerät. Der Rest liegt drauf, weil es cool ausschaut.
Ja, ja, ja.
Das passt schon.
Diese Situationen kenne ich auch. Aber da gibt's auch Wege. Also kannst du ja deine Powerbank, gibt's ja dann auch, dann kannst du die Kabel sparen und so weiter. Aber das ist, da könnten wir jetzt auch stundenlang drüber reden.
Das machen wir jetzt aber nicht. Wir sind halt jetzt ein nerdiger Gear-Talk-Podcast. Vor allem, ja, also ich kann ja dann auch nichts beitragen, außer, also ihr bestimmt Gerät, das ist rosa.
Was geil ist.
Ja, das habe ich von meinem Spätzle zu Weihnachten geschenkt gekriegt, von Nux. Das ist rosa und das ist sehr hübsch. Und es funktioniert.
Ja, schau, das ist cool.
Das Wichtigste.
Das
hat mich nicht im Stich gelassen. Tatsächlich habe ich ja vor ein paar Wochen meinen ersten Auftritt gehabt, Cora.
Ja,
und
ja, stimmt,
eine,
genau, da wollte ich dich fragen. Wie war das?
Also eine meiner größten Sorgen war das Stimmgerät, weil die in der Bandprobe, diese Anzeige war neu für mich. Also ich habe immer war eine andere Anzeige gewöhnt von Stimmgeräten.
Ja.
Und dann bin ich damit immer nicht so gut klargekommen. Also in der Bandprobe hat es schon extrem lang gedauert, bis ich stimmen konnte, weil ich mein Hirn hat das nicht gemacht mit der Anzeige. Mein Hirn hat gesagt, diese Anzeige gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Stimm nach Gehör oder mach irgendwas, aber nicht mit mir. Und dann habe ich da eigentlich einmal rumgedruckt, weil ich mir gedacht habe, man muss ja diese scheiß Anzeige ändern können. Ist auch nichts gekommen. Und dann ist der Daniel gekommen, das ist mein bester Freund. Und immer wenn elektrische oder elektronische Gerätschaften nicht funktionieren und er stellt sie daneben, dann gängern's.
Er muss sie bloß daneben stellen.
Das ist der Klassiker, wie oft ich schon, wo wir nur zusammen gewohnt haben, unten was aufnehme. Interface, alles steckt richtig drin. Alles ist richtig. Es kommt kein Ton im Mikrofon oder so. Wirklich 10.000 Mal gecheckt. Dann irgendwann, Daniel, kommst du mal? Stellst du dich hier? Was ist das Problem? Sage ich, ja, da, Aufnahme geht nicht. Drück einen Knopf. Wieso geht doch? Das ist immer. Das ist wirklich immer so. Naja, dann hat natürlich auch der Anzeigenwechsel funktioniert. Eigentlich sollte man, jeder sollte sie an Daniel auf Tour mitnehmen.
Das ist ja voll der Magier dann.
Ja, ist er.
Mit seiner
Präsenz. Gebracht jeder.
Ja, wahnsinnig.
Wenn der am Bühnenrand steht, dann brummt nichts. Da pfeift nichts. Ja, und dann hat er gesagt, ja, wieso? Da kann man doch die Anzeige ändern. Ja, und dann war das Problem gelöst. Seitdem kann ich wieder stimmen. Aber vorher war meine größte Sorge, dass ich auf der Bühne stehe und 10 Minuten stimme. Und einfach nicht stimmen kann, weil ich es nicht ablesen kann. Und ich hab mir schon
Ich muss sagen, das finde ich ist auch völlig legitim, auf der Bühne zu stimmen. Ich habe ja ein Erlebnis gehabt, jetzt letztes Wochenende. Ich habe in Athen gespielt auf dem Up the Hammers Festival. Und da hat dann eine Band gespielt, da sage ich jetzt den Namen nicht, aber da hat sie während der Show die Gitarre voll verstimmt, ne?
Das
und
ist
das
so
war,
scheiße.
Das war dann aber auch noch, also ich habe mir wirklich, ich hab mitgelitten mit dem Dude. Dann kam halt auch noch so ein Clean Part, wo er ganz allein spielt.
Scheiße.
So.
Oh Gott.
Und das hat sich so furchtbar angehört. Und dann hat er auch noch zum Singen angefangen. Dann hat es sich noch beschissener angehört.
Oh, scheiße.
Und ich habe mir dann gedacht, ich habe mir dieses Trauerspiel angeschaut und mir gedacht, also erstens einmal Props, dass es durchzieht, no matter what.
Ja, Wahnsinn.
Aber ich habe mir dann auch gedacht, der ist jetzt da allein, der kann jetzt das steuern. Der kann jetzt auch über seinen Schatten springen und sagen, sorry.
Das geht jetzt
ich muss
so
jetzt
nicht.
Kurz eine Pause machen. Es geht jetzt so nicht. Ich will euch verschonen.
Macht man
und ich
das?
Stimme mal kurz mal Gitarre. Ich finde, ich hätte das, glaube ich, als sympathisch empfunden.
Ja.
Weil
wenn es so
da,
krass
ja,
ist, dass er ja wirklich gar nichts mehr. Es ist ja ein Unterschied, ob es ein bisschen flat oder pitched ist oder ob es wirklich
ja
so off ist, dass du sagst, das ist jetzt Spinne Thekla oder Biene Maya.
Ja, exakt so war es. Und es zeigt ja dann auch von Professionalität irgendwie, wenn man sagt, okay, das kann ich jetzt gerade nicht. Das, so kann ich jetzt nicht weitermachen.
Ja, aber das ist echt schwierig. Man, keine Ahnung, also dass die Gitarre unterm Song so verstimmt.
Ja. Ich weiß nicht, was da passiert ist.
Ich wollte gerade sagen, wie konnte das eigentlich passieren, weil das ist ja, gibst du dann vielleicht irgendwo hi und dann dreht sie was oder so.
Ja.
Also weil das kann ja einfach verloren, dass die sie plötzlich so.
Da muss irgendwas passiert sein, dass das da ist irgendwas an die Stimmmechaniken ohne Ganger oder so.
Ja. Oh, das ist echt unangenehm. Da denke ich mir mal, Gott sei Dank sind unsere Songs so kurz. 2,5 Minuten ist heute aus.
Ja.
Aber ja, das mit dem Stimmen auf der Bühne war dann kein Problem, weil ich die Anzeige wieder lesen konnte. Das hat mich dann sehr beruhigt und ansonsten war es eigentlich ganz gut, denke ich.
Super. Ja,
also
cool.
Also war jetzt cool. Boah, krass, aber ich denke, fürs erste Mal war es ganz gut.
Das
ich habe mich sau oft verspult.
Das macht nichts.
Nicht schlimm, nicht so, aber so.
Ja.
Weil dann so kleine Picking-Sachen und so nicht getroffen. Was man in der Bandprobe, glaube ich, schon seit 5 Monaten immer passiert, ist klar.
Ja.
Aber ich habe mir dann einfach bei jedem Fehler, in jedem Song gedacht.
Also
jetzt
bei
ist
mir,
das schon passiert, Jacqueline.
Ja.
Jetzt brauchst du ja nicht mehr aufregen, davon
ja,
kommt dann nicht zurück.
Ja, sehr gute Einstellung, sehr gute Einstellung. Es ist bei mir voll oft so, dass ich in Proben Sachen, Ast rein, richtig läuft, geil. Und dann beim Auftritt dann trotzdem wieder alles anders ist und das dann doch nicht so rüberkommt. Aber du musst ja auch bedenken, in der Probe, also performiert man ja auch nicht. Also da kommt ja dann bei einer Live-Show auch Bewegung dazu, Kommunikation
bei mir jetzt
im
weniger,
Publikum.
Aber ja.
Und so weiter.
Ja, da ist schon mehr einfach dahinter. Die Aufregung, die Bühnensituation, die Energy. Ich glaube, die Energy war ganz gut, die wir gehabt haben. Weil es ist ja natürlich, wenn nur zwei Menschen auf der Bühne sind und beide irgendwie an ihren Ort, Standort gefesselt sind, weil ich spiele zwar Gitarre, aber ich singe ja auch. Und ich kann, also ich kann nicht viel machen. Weil da bleibt ja nicht viel Spielraum vor dem Mikrofon dann und die Mini kann ja auch schlecht wandern an ihrem Schlagzeug oder Reise nach Jerusalem spielen, keine Ahnung, aber ich glaube, dafür war es trotzdem, ich glaube, es war jetzt Fahrt zum Anschauen.
Super.
Ja.
Ja, also die Videos, die ich gesehen habe, war ja auch cool. Also,
und wir müssen das jetzt einfach ein bisschen machen und ich komme jetzt einmal mal von meinem weirden Pseudo-Perfektionismus-Drang runter, der sich ja dann auch nicht darin widerspiegelt, dass ich mir die Finger wund übe, sondern er spiegelt sich ja bei mir darin, dass ich mir denke, ich würde es gerne voll geil machen, aber so richtig, also aus nichts, von nichts kommt ja oft nichts. Einfach so aus dem Stegreif.
Voll
schon.
Geil machen ist dann quasi quasi aus der Hüfte schütteln oder
ja,
hier, oder
so.
Ah,
ich glaube, das ist oft so mein. Ich kann mich da selber nicht genau einschätzen, aber ich vermute, dass es das ist. Und ich habe mir jetzt einfach gedacht, wir machen das jetzt einfach ein bisschen und sehen jeden Gig als Trainingscamp.
Ja, immer. Immer.
Und ich habe ja weder an mich noch an andere Musiker den Anspruch, dass das, also vor allem jetzt in dem Genre, in dem wir jetzt da umeinander deren, dass das musikalisch voll perfekt sein muss. Also entweder mich holt der Show ab, aus diversen Gründen oder nicht.
Eben.
Und ich kann, glaube ich, das mit meinem A und meinem E, G, Zamperle auch. Ich muss mir einfach nur locker machen. Ich darf einfach gern Spaß haben.
Aber das kommt. Das kommt von selber.
Also ich habe jetzt beim ersten Auftritt, da habe ich schon gemerkt, weil also wir haben ja nur 6 Songs gespielt oder 6,5. Bei den letzten 2 habe ich Spaß gehabt. Das
ist
schon mal was, finde ich.
Also ich glaube, dass der Spaß mit der Routine kommt. Das glaube ich, aber ich muss auch sagen, dass bei mir auch immer noch Shows gibt, die sich nach Arbeit anfühlen. Dann passt
das
irgendwas mit dem Sound nicht, genau, dann musst du halt irgendwie besonders gut auf den Sound schauen und so, oder dann bist du selber viel zu laut und hörst dich selber viel zu sehr, bist verunsichert oder du hörst ihn überhaupt nicht und so, und das sind dann so Shows, das fühlt sich dann nach Arbeit an.
Ja.
Aber es gibt auch Shows, die echt gut laufen und so ist jede Show halt auch anders. Und ich finde, es hängt auch davon ab, wie der mentale Status gerade ist, ob es gerade deine Dog hast oder PMS oder und das sind alles Faktoren, die völlig natürlich sind. Und die
ihr Hardcore PMS gehabt.
Oh Gott.
Ihr habt mich wieder kreislichste, dümmste Klecks, Menschenklecks auf diesem Planeten gefühlt. Nicht, weil ich das eigentlich von mir denke, dass ich das bin, sondern weil das mein PMS-Hirn oder Brain ist. Also mein PMS ist einfach, da fühle ich, schaue ich mich an und denke mir so.
Ich fühle mich da immer so aufgebläht.
Ich auch. So aufdunsen, überall ist ein Wasseranlagerung, alles ist irgendwie so angeschwollen und tut weh, der Busen tut weh und die Hüften tun weh und alles ist so. Und aber das ist halt, was Frauen im Tour-Life auch mit sich rumschleppen müssen, gell? Macht da was mit deiner Stimme?
Immer.
Zyklus.
Immer, ja, voll.
Kehrt habe ich mir auch nicht gescheit, war jetzt ein kleiner Club, mein Gott, das war mir schon klar. Ich habe dann einfach eh nicht blärt, wie nur mal was. Und,
geil.
Ich war sehr zufrieden mit meinem Gitarrensound.
Super.
Ich finde, mein kleiner Engel und meine kleine SG haben sehr gut geklungen. Da war ich sehr froh. Das war genauso, wie ich mir das vorstelle und genauso, wie du vorher gesagt hast. Keine Mätzchen, kein Fiepen, kein Feedback, das ich nicht wollte, kein Brummen, kein Rauschen. Der Engel macht einfach sein Ding. Das ist ein kleiner 15 Watt Amp, der tut's leicht für diese kleinen Dinger und es war alles gut. Ich muss einfach lernen, mit Bühnensituationen umzugehen. Zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, was sehr witzig ist, ich habe ja immer nur in unserem Proberaum spiele ich ja Gitarre. Da ist sehr kühl. Mhm. Also ich spiele eigentlich immer mit kalten Fingern.
Mhm.
Und zu kalte Finger ist schon mal ätzend, weil du ja wie taub bist.
Ja.
Aber ich habe immer kühle Finger, heißt, ich habe noch nie geschwitzt beim Gitarrespielen. Mhm. Und das ist ja mal auf diesem Fretboard ein ganz anderes Game, wenn du so pappig, wenn die so pappig sind und du slidest vom G aufs, weiß ich nicht, 4E. Mhm. Ich hab gedacht, ich komm nicht, 4E. Da hab ich gedacht, oh no, das sind ja, glaube ich, gar nicht dran denkt, dass sowas passieren kann. Also einfach das ist, glaube ich, auch wenn du einfach so ein Newbie bist, ist ja alles, was sich unterscheidet von deiner gewohnten Situation herausfordern. Also ich weiß so ganz früher, ich habe auf meiner Epiphone SG angefangen zu spielen und sobald ich andere Gitarre in der Hand gehabt habe, ich habe gar nichts mehr getroffen können.
Mhm.
Das ist inzwischen nicht mehr so, aber da habe ich mir gedacht, ah ja, okay, warme Finger, ganz anderes Game.
Ja.
Also wirklich mit dem Pick und so, das war so ein richtiger Aha-Moment, wir haben Spiele. Ich konnte die Slides nicht mehr machen. Das pappt alles fest.
Ah, krass. Aber ist es dann, hast du dann besser spielen können, jetzt abgesehen von den Slides? Weil ich bin auch so ein Typ, ich habe meistens kalte Finger und wenn ich dann warme Finger habe, dann läuft's und dann denke ich mir, okay, krass. Das ist so ein heftiger Unterschied zu dem.
Nein, ich war was eher schlechter. Aber ich glaube nicht, weil es jetzt vielleicht grundsätzlich schlechter oder besser ist, einmal weil es anders war als gewohnt.
Mm-hmm,
und das jetzt einfach nur nice, aber das war so witzig, dass man am zweiten Song hat, so, das ist richtig so eine kleine Glühbirne, die man beim Kopf so, ich sehe, warum triff ich das nicht gescheit? Ach, weil meine Finger so pappig sind.
Ja, ja.
Ach, krass. Also Magnesium.
Das ist mein Magnesium,
genau. Wo ich Fassel neben mir auf der Bühne, wo ich immer so...
Wie die Boxer, oder? Ja, oder Sumo-Ringer. Genau,
oder die auch so Leute, die so Turner, oder?
Ah ja, genau. Stimmt.
Machen das auch.
Ja.
Genau. Ja, aber es war jetzt kein voller Flop und ich bin dann nicht ohnmächtig auf der Bühne geworden. Und es war auch sehr so gut wie früher, ab dem Zeitpunkt, wo ich es dann gemacht habe, dann war auch diese krasse Aufregung weg. Aber wenn ich mich verspult habe und so, dann war es halt so, aber es war nicht so, oh Gott, ich muss sterben.
Mhm.
Das war auch gut festzustellen, dass das geht.
Ja, die schlimmsten Minuten sind die direkt vor der Show, finde ich. Und dann, wenn die ersten Akkorde laufen, dann
geht's.
Dann läuft's, ja.
Also direkt vor der Show, das ist schon.
Ja, voll.
Da krieg ich morgen weh.
Hab ich heute noch.
Es wird dann nicht weggehen. Ich habe gestern mit Robin Beck telefoniert für Interview. Es war in die 80er, also One-Hit-Wonder, also Reibeisensängerin, die immer mal wieder kleinere Erfolge gehabt hat in Amerika und so. Und die hat auch gesagt, sie hat das halt noch. Sie ist jetzt 71. Ja. Die Stunde vor der Bühne, sie ist so aufgeregt und so nervös. Und ab dem Zeitpunkt, wo sie einen Fuß draufsetzt und lossingt, dann passt's. Ja. Ich so, ach so, das hört nie auf. Okay, cool.
Aber es zeigt da, dass das Ganze nur lebt und ernst nimmt und ja.
Ja, wahrscheinlich ist es ein gutes Zeichen.
Mhm. Ja, jetzt müssen wir dann mal zum Thema kommen. Aber ich muss jetzt leider, es gibt ein paar Leute, die sagen, wir quatschen so viel am Anfang. Ich muss,
ja, weißt du was?
Ja.
Das ist mir völlig egal.
Mir auch. Und muss jetzt auch zur Enttäuschung derer, die das sagen, muss ich jetzt einfach nur ein paar Sachen einschieben.
Es gibt ja Leute, die sagen, wir reden zu viel im Podcast vorher. Deswegen jetzt, los geht's.
Genau, und zack. Also es gab eine andere Beschwerde und zwar hat sich der Stempfe von Stallion beschwert, dass das letzte Mal keinen Impfstatus gegeben hat von mir.
Oh!
Ja.
Da hat er recht.
Da hat er recht.
Hit us with your best shot, Cora.
Yes, yes. Deswegen muss ich jetzt einfach kurz mal den Status durchgeben. Also, es sind alle Impfungen durch. alle Spritzenimpfungen sind jetzt durch. Ich habe vorgestern meine letzte Dengue-Fieber-Impfung bekommen. Mir geht's gut. Und jetzt muss ich mir bloß noch heute bei der Apotheke einen Typhus holen. Typhus, den muss man nicht spritzen. Den kann man dann einfach in eine Brauselösung kann man den trinken und dann habe ich auch noch Immunität gegen Typhus und dann habe ich alles durch.
Hey, krass. Du bist jetzt quasi omni-immun.
Ja, ich habe die Superpower und bin sehr stolz auf meinen Impfausweis. Da werden schon mittlerweile Seiten dazu bappt.
Das ist echt geil.
Damit die Sticker einpassen.
Sehr gut. Also, und dir geht's körperlich okay?
Mir geht's gut.
Okay, genau. Sehr schön.
Kann mich nicht beschweren.
Genau. Es gibt übrigens auch Leute, die sagen, sie mengen das, dass wir so früh drumrum reden.
Ja, es genau.
Beides. Also,
von dem her. Und es ist, also beschwert ist ja jetzt auch nicht, ist ein bisschen übertrieben.
Ja.
Also die haben das halt einmal gesagt, ne. Manche Leute wollen halt einfach gleich die volle Dröhnung mit Info
und
so.
Ja, die können ja einfach immer 30 Minuten vorspulen.
Ja, genau.
Normalerweise geht's nach 30 Minuten spätestens los. Also gut, der Impfstatus ist da, what else?
Ja, what else, genau. Die 10.000 Stunden Regel.
Ja.
Da wollte ich mal drauf zurückkommen. Ich habe nur mal recherchiert, weil wir das letzte Mal oder das vorletzte Mal über diese 10.000 Stunden Regel gesprochen haben und ich habe gesagt, ich muss das nur validieren, ich habe das irgendwo mal gehört und so. Ja, also 10.000 Stunden Regel, diese gibt's. Und zwar hat die der Psychologe Anders Ericsson 1993 herausgefunden. Und ich zitiere jetzt mal kurz einen Artikel vom Focus. Da steht drin, die 10.000 Stunden Regel besagt, dass Menschen etwas sehr oft und intensiv wiederholen müssen, bis sie etwas können. Okay, das ist jetzt eine Erkenntnis, die haben wir davor noch nicht gehabt.
Wow! Brainwrecking!
Also, was dieser Forscher Ericsson in seinem Buch, wo ist das Buch? Mal kurz schauen. Ah ja, Überflieger, warum manche Menschen erfolgreich sind und andere nicht. Da hat er halt festgestellt, dass oder die Annahme aufgestellt, dass Fleiß mehr zählt als Talent. Durch ständige Wiederholung, Disziplin und Übung könnten demnach auch scheinbar unbegabte Menschen alles erlernen. Genau. Das nur als Validierung und
aber dieses 10.000 Stunden Ding ist ja dann einfach so eine Zahl.
Ja.
Ist einfach eine hohe Zahl, um seine These zu stützen.
Ja, klingt halt gut.
Das ist jetzt aber keine, ab dem Zeitpunkt ist es so. Sondern einfach, wenn man was fui und fleißig übt.
Genau.
Ja, wie gesagt, 10.000 Stunden habe ich nichts in meinem Leben gemacht bisher. Da darf er dir ja gar nichts kennen. Schlaffer. Ja, das kann ich gut.
Ja, ich glaube, die Hauptaussage aus seinem Buch ist die Ermutigung, dass man quasi das Talent überbewertet ist.
Ja.
Genau. Und dass jeder Mensch alles erlernen kann, wenn er nur viel Stunden darin investiert.
Ja.
Genau.
Okay.
Gut.
Noch was?
Und jetzt kommen wir zum Thema.
What?
Okay. Und zwar wurde diese Frau von unseren lieben Schneerosen da draußen schon öfter erwünscht. Die wurde schon öfters gewünscht und ich kannte diese Frau nicht.
Ja, ich glaube, ich weiß es.
Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich ein bisschen einen Fanservice. Und habe dann selber auch merkt, wie mir das schon wieder mitnimmt und emotional beeinflusst und berührt, die Geschichte dieser Frau.
Mhm.
Und die erzähle ich euch halt.
Ich bin sehr gespannt.
Okay, ich habe ein bisschen einen Prolog wieder geschrieben.
Oh. Geschichtenstunde.
Geschichtenstunde.
Ich hör jetzt so schnell das Lagerfeuer an.
Ja, mach das. Okay, Ich erzähle euch die Geschichte einer Frau, die heute als Begründerin eines ganzen Genres gefeiert wird. Was, wenn ich euch auch erzähle, dass diese Frau zu ihren Lebzeiten ihre Band verließ, weil sie konstanten rassistischen, sexistischen und misogynen Anfeindungen von Seiten ihrer eigenen Szene ausgesetzt war, während Menschen, die zuerst Roadie oder Vorband ihrer Band waren, zu absoluten Superstars aufstiegen? Und was, wenn ich euch sage, dass dieses Genre Grunge war? Ein Ableger des Punk, der sich seit jeher Toleranz und Diversität auf die Fahnen schreibt. Die Frau, deren Geschichte ich euch heute erzähle, wurde mit Tina Turner verglichen, aus dem einzigen Grund, weil sie schwarz und eine Rocksängerin war. Doch die beiden Sängerinnen könnten verschiedener nicht sein. Weißt du, von wem ich spreche?
Ich habe jetzt natürlich wieder den Namen vergessen, aber ich weiß, dass es die Queen of Grunge ist, die alle vergessen haben und für die Kurt Cobain, glaube ich, irgendwas war mit Kurt Cobain und
Roadie.
Genau, der war ihr Roadie und ich habe das, genau, bei Schneeweiß und Rosenrot haben sie uns, glaube ich, mehrere Menschen geschickt.
Die haben
und
sich das gewünscht.
Ich habe es auch auf meinem Private Instagram Account geschickt bekommen, weil ich glaube, war vielleicht auch sowas wie Black History Month oder ist gerade.
Ah, okay.
Und da habe ich das auf Instagram auch gesehen und hatte mir das dann schon abgespeichert, weil ich mir dachte, das ist doch was für unseren Podcast. Und absolut, dann haben es auch einige Leute uns schon geschickt. Und deswegen finde ich's, Black History Month war im Februar.
Okay, ja, genau.
Aber ich glaube, in dem Zuge hat es das auf Instagram auch so ein bisschen hochgespült, die Frau. Ja. Deswegen sehr cool, dass du das heute machst.
Ja. Ich habe die Frau davor nicht gekannt und also man muss sagen, in der Hinsicht ist der Social Media Algorithmus echt ein Segen, weil dadurch diese Videos oder einfach überhaupt die Frau wieder ins kollektive Gedächtnis reingespült wurde, weil ich habe sie davor auch überhaupt nicht kannt und ich bin jetzt auch nicht die Person, die immer Reels schaut. Von dem her sehr, sehr lieben Dank an die Hinweise und an den Wunsch. Okay, von wem spreche ich? Ich spreche von einer anderen Tina.
Schon, gell?
Ja, genau. Ich spreche von einer Frau namens Tina Marie Bell oder auch kurz Tina Bell. Die wurde geboren am 5. Februar 1957 in Seattle, dem Geburtsort des Grunge, als drittes von insgesamt 10 Geschwistern. Ihr biologischer Vater bleibt unbekannt, also sie ist wohl nur mit ihrer Mutter und ihren vielen Geschwistern aufgewachsen. Und die einzige Info, die sie jemals von ihrem Vater bekommen hat, war, dass er wohl Native American Wurzeln hat und Rennautofahrer war. Und ansonsten aber keine weitere Info. Sie hat sich früh schon, wie viele ihrer Peers da, in der Gruppe, in der sie sich aufgehalten hat, für Gospel interessiert und hat dann auch früh zum Singen angefangen in der Mount Baptist Church in Seattle. Weitere Einflüsse waren Soul und R&B, wie halt eben für viele Menschen ihrer Generation. Und später hat sie aber dann auch Leidenschaft für härtere Sounds entwickelt. Also ich habe auch gelesen, dass sie Fan von den Doors war, von Tim Morrison, hat dann auch später dann Metallica gehört und genau, Leute so Zeug. Mhm. Sie hat Theaterwissenschaft studiert. Also es ist ein bisschen schwer zum Übersetzen. Drama stand im Internet. Ich kann nicht genau belegen, ob das jetzt nur Theaterwissenschaft war oder auch Schauspiel. Auf jeden Fall hat sie in der Richtung einen Abschluss. Genau. Und sie hatte dann auch erste Engagements am Theater, und zwar an dem Langston Hughes Theater in Seattle. Und dort sollte sie ein französisches Lied singen. Und da sie selber nicht Französisch sprach, stellte sie eine Anzeige in der Zeitung auf der Suche nach einem französischen Nachhilfelehrer, der oder die ihr dann bei der Aussprache helfen sollte.
War das jetzt, ist das jetzt schicksalhaft?
Das ist schicksalhaft.
Jetzt dachte ich mir, so Anzeigen sind immer schicksalhaft in Musikern.
Aber wirklich? Hey, ich habe, also, hast du ein schicksalhaftes Anzeigenerlebnis?
Nein.
Ich nämlich schon.
Du schon?
Ja.
Sag's kurz.
Ich habe ich glaube, ich war 17 oder so. Ich habe eine, auf dem DIN A4-Block, eine Anzeige geschrieben, suche Heavy Metal Band. Mit Flammen und so selber gemalten Flammen.
Nein.
Und abreißbaren Telefonnummern. Mit der Telefonnummer von meinem Elternhaus drauf. Und hab diese, ich glaube, ich habe zwei davon habe ich gemacht, selber gemalt und so. Und dann selber hergeschnitten. Und hab dann eins in Amsberg im Einkaufszentrum aufgehängt und das andere im Jutz. Und vom Jutz hat sie dann einer gemeldet daran, der für mein danach Bandkollegen Schotti angerufen hat, so eher aus Spaß.
So irgendwann, weil sich der andere nicht traut hat.
Nein, aus Spaß eher
ja.
So. Und dadurch ist der Kontakt zustande gekommen. Und irgendwie es ist nie irgendwas zusammengekommen. Und dann ist aber durch mein Ex-Freund, mit dem ich da damals zusammen war, der ist auf ein Konzert gefahren und dann war der Schotti der Fahrer. Und dann habe ich dem Schotti gesagt, durch dich ist doch dieser Kontakt zustande gekommen und du wolltest mich doch anschreiben oder anrufen und so. Genau. Und das war der Zündfunken für meinen Beitritt bei Anti-Peewee.
Sag ja. Zeitungsannoncen und diese Abreißzettelanzeigen in Musiker. Ja. Gesundheit.
Danke.
Karrieren sind ganz oft sind das so auch
ganz
in
wichtig.
Diesen ganzen Geschichten drüber.
Ja.
Und dann kam die Zeitungsannonce und ein Anruf folgte. Es war Rob Halford. Irgendwie sowas. Es war Coralie Bayer. Voll genau. Wie süß. So mit Flammen und so. Hast du die noch? In deinem Titelblock aufbewahrt.
Die habe ich ja aufgehängt.
Aufgehängt. Vielleicht hat man keinen Durchschlag gemacht, gell? So man kopiert oder so. Schade. Okay, sie sucht einen französischen Nachhilfelehrer.
Ja,
Entschuldigung.
Genau. Hat sie dann gemeldet? Ein junger Mann namens Tommy Martin. Und die beiden haben nicht nur Französisch gelernt, sondern haben sie auch verliebt.
Die haben auch anders Französisch miteinander gelernt. Entschuldigung, muss ich wieder meine alten Altherren-Kommentare von der Seitenlinie reinflanken.
Sehr gut. Genau, es ist dann alles recht schnell gegangen. Die beiden haben sich dann vermählt. 1999. Ja. So sagt man doch, oder?
Ja, so sagt man.
Ich muss jetzt meinen Heiratsjargon ein bisschen
erweitern. Ich merke schon, du steppst dein Game voll ab.
Ja.
Vermählt. Sehr gut, das sagt man so, das stimmt schon.
Ja, ja, das sagt man so. 1979 war die Vermählung. Genau. Und dann folgte auch gleich ein Sohn, der TJ. Und diesen Sohn wirst du jetzt wahrscheinlich nicht kennen, aber TJ Martin ist ein bekannter Regisseur.
Aha.
Der hat für eine Doku namens Undefeated einen Oscar bekommen. Lass mich schauen, 2011.
Mhm.
Da ging es um eine Footballmannschaft, größtenteils schwarz oder sogar komplett schwarz, die irgendwie nie den Aufstieg geschafft haben.
Mhm.
Und genau, diese Doku erzählt von deren Geschichte. Außerdem hat er eine Doku über Tina Turner gefilmt, in Zusammenarbeit mit einem anderen Regisseur.
Tatsache.
Genau, der hat die Doku Tina gefilmt. Der Film ist 2021 ausgestrahlt worden.
Das ist sehr spannend.
Genau, das ist
das passt ja hervorragend.
Gell, habe ich
mal gedacht. Zu unserer letzten Folge. Mein Gott, das passt ja schon wieder alles zusammen. Ja, toll.
Passt alles zusammen, genau. Ja. TJ Martin, sehr sympathischer Mensch, der auch viel über seine Mutter erzählt. Denn es ist wirklich so, dass es gibt keine Zitate von Tina Bell. Tina Bell ist einfach nur ein Phänomen, das viel zu wenig Beachtung geschenkt bekommen hat, und es muss jetzt quasi ihr Sohn für sie sprechen, damit sie überhaupt eine Stimme bekommt.
Also es gibt keine Interviews?
Nein.
Keine? Oh, das ist ja krass.
Mhm.
Gar nichts.
Ja. Also ich habe nichts gefunden.
Kann das sein?
Diese Frage werden wir uns nur öfter stellen.
Ja, ich denke es mal schon. Ich habe schon so ein Gefühl, schon wieder so eine Frauenbiografie.
Ja, es wird leider an bestimmten Stellen echt traurig.
Okay.
Aber naja, hat man ja auch schon öfters.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Genau, also TJ Martin beschreibt die Beziehung zwischen seinen Eltern als extrem turbulent. Also es gab gegenseitigen Betrug, dann waren Drogen im Spiel, Alkohol sicher auch, und auch so gegenseitige Machtspielchen in der Band. Also es war alles in allem eine sehr ungemütliche Beziehung, was dann im Endeffekt 1996 auch zur Trennung geführt hat.
Eh lang ausgehalten.
Ja, das stimmt. Ich denke mal auch um das Sohnes Willen, dass man da einfach irgendwie nur beieinander bleibt. Aber im Endeffekt ist das Ganze dann
toll fürs Kind.
Ja.
Eine sautoxische Beziehung machen ja viele, weil sie denken, es ist für die Kinder vielleicht besser so. Kann ich auch nachvollziehen, den Gedanken. Aber wenn man es da natürlich nicht hinkriegt, eine zwischenmenschliche Ordnung, Beziehung aufzubauen, dann ist natürlich, glaube ich, für Kinderseelen auch sehr anstrengend, wenn Mama und Papa die ganze Zeit in Alkohol, Drogen, Macht spielen und keine Ahnung was gefangen sind.
Da ist es dann echt fraglich, ob es nicht besser ist, wenn die auseinanderleben und jeder einfach friedvoll lebt und man sich dann einfach trifft.
Ja, ich würde es fast vermuten, aber.
Ich denke auch, ja. Genau, ich habe schon erwähnt, dass TJ Martin den Dokumentarfilm Tina gedreht hat. Und er selbst sagt, dass er mit Tina Turner quasi kennengelernt hat oder mit Tina Turner vertraut gemacht wurde durch seine eigene Mutter. Und zwar nicht, weil die Tina Turner gehört hat, sondern weil sie auf der Straße von Männern mit Tina Turner angesprochen worden ist.
Mhm.
Also es sind wirklich einfach Vergleiche. Es ist ja im nordamerikanischen Raum, die sind ja eher ein bisschen offener. Mir ist auch schon passiert in Kanada, dass irgendeine random Frau mir zugegriffen hat, geile Lederjacken. So. Also so muss man sich das vorstellen, dass halt einfach irgendwie du läufst der Straße entlang und dann kommt jemand und sagt, ey, du schaust ja aus wie Tina Turner. So.
Ja.
Genau. Und so hat TJ Martin von Tina Turner Wind bekommen. Und warum Tina Bell mit Tina Turner verglichen worden ist, liegt daran, dass sie diese Rock-Ästhetik hatte und an dem Fakt, dass sie schwarz ist. Also
ja, klar.
Es ist einfach
Woman of Color.
Genau. Woman of Color, die rockig ausschaut, und schon bist du quasi Tina Turner.
Ja, da bist du ganz schnell in Schubladen, die auch ganz eng sind. Ja.
Genau. Und es ist auch wirklich ein trauriger Beweis dafür, wie wenig schwarze Frauen damals in der Musikszene und das ist ja jetzt mal im weitesten Sinne in der Rockszene unterwegs waren, damit man diesen Vergleich anstellen muss oder dass dieser Vergleich angestellt wurde, weil Tina Turner und Tina Bell könnten wirklich unterschiedlicher nicht sein.
Ja, aber Tina Turner war halt der einzige mögliche Vergleichspunkt.
Ja.
Im Grunde, weißt du, wie viel gab es denn noch?
Ja, nix.
Ja, eben.
Nix. Also es ist, ich verstehe, warum sie verglichen worden ist, aber ich verstehe auch gleichzeitig nicht, warum sie verglichen worden ist. Weil die zwar, abgesehen von ihrem Aussehen, nix miteinander zu tun hatten. Also die Musik, die Tina Bell gemacht hat, war einfach was komplett anderes.
Ja. Also ich finde das immer schwierig, weil also als Musikjournalistin begegnet es mir oft, dass ich merke, dass sich KünstlerInnen generell sehr ungern in irgendwelche Schubladen stecken lassen. Ob das jetzt, lassen wir jetzt mal zum Beispiel in Genre-Schubladen.
Ja.
Und das kann ich bis zu einem gewissen Punkt verstehen. Bis zu einem gewissen Punkt muss man aber auch sagen, naja, wir sprechen und schreiben jetzt hier über Musik und es geht darum, euch einem breiten Publikum vorzustellen. Und natürlich hat Sprache die Funktion, Sachen so eindeutig wie möglich rüberzubringen. Ja. Und deswegen ist der Vergleich natürlich ein probates Mittel, um jemandem zu vermitteln, wie eine Band klingt oder was man sich darunter vorstellen kann. Deswegen bis zum gewissen Punkt sind Schubladen irgendwie wichtig im menschlichen Leben, weil wir alle so viele Eindrücke haben, dass wir einsortieren müssen.
Mhm.
Es geht gar nicht anders. Aber Schubladen werden halt sehr, sehr schnell zum Klischee und zum Stereotyp und Schubladen verengen sich schnell und Schubladen sind halt biased. Und im Fall von Tina Bell sind die halt rassistisch und sexistisch gebiased.
Ja, ja.
Und dass man sich dann in so eine Schublade nicht stecken lassen möchte, das kann ich völlig verstehen. Also, weil das ist ja einfach, wie gesagt, das hat ja einfach ganz andere Wurzeln. Mhm. Wie wenn jetzt irgendeine die 800. Berliner Stoner Rock Band sich von Black Sabbath im Sound abgrenzen möchte, da finde ich die Schubladenbefindlichkeit etwas weniger gerechtfertigt, als wenn das einfach eine Form von struktureller Diskriminierung ist.
Ja, exakt.
Und auch wenn sich die Menschen, die das sagen, auf der Straße so ganz bestimmt dessen nicht bewusst sind, deswegen sagen sie es ja, kann ich auch trotzdem verstehen, dass das, wenn du selbst die Tina Bell bist, die ganze Zeit, wie nennt man das in der Rassismusforschung, sind ja so Mikroaggressionen, denen man die ganze Zeit ausgesetzt ist. Ja. Das sind so kleine Sticheleien, wo man jetzt vor allem als nicht betroffene Person, wie wir sie ja sind im Fall von Rassismus, schneller mal denken könnte, ja gut, ist ja nicht so schlimm.
Mhm.
Aber man muss sich auch vorstellen, dass das nicht die einzige Diskriminierungsform ist, der solche Frauen ausgesetzt waren und sind. Und dass das ja nur ein kleiner Teil von wahrscheinlich an dem Tag folgenden Zehntausenden von kleinen Mikroaggressionen sind oder größeren.
Mhm.
Und deswegen kann ich das total verstehen, dass man sich halt so denkt, hä, warum müssen wir Menschen das machen? Wie gesagt, bis zu einem gewissen Ding verstehe ich es, aber da ist halt einfach strukturelle Diskriminierung.
Ja, die Presse wird noch eine größere Rolle spielen in der ganzen Geschichte, weil wir befinden uns noch in den 90ern. Und ich glaube, man muss sich das auch vor Augen halten, dass die Presse damals szenebildend war, genregründend war und auch ein bestimmtes Narrativ erzählt hat.
Das waren noch Zeiten.
Ja, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie abhängig damals Bands waren von der Gunst der Presse. Und in der Hinsicht leben wir jetzt in der freieren Welt, weil durch Social Media kann ja jeder sich so vermarkten und vor allem auch selber Einfluss nehmen drauf, wie er sich oder sie sich vermarktet. Mit dementsprechendem Effort, um Aufmerksamkeit
zu erzeugen. Abhängig von dem, wie über dich geschrieben wurde.
Ja, exakt. Und leider war die Presse damals einfach auch biased. Leider hat eine Frau wie Tina Bell, die erstens Frau war und zweitens schwarz, nicht in das stereotype Bild einer Grunge-Sängerin gepasst. Und dadurch ist sie aus dem Narrativ des Grunge rausgeschrieben worden.
Ja, schön durchs Raster durchgesiebt.
Genau.
Ja.
Das Schlimme ist, dass sie bekannt war. Also die Band Bam Bam, da sage ich jetzt gleich was dazu, das ist Tina Bells Band, die war in der Szene bekannt. Sie war Genre fundierende Band, also Bam Bam hat Proto-Grunge gespielt, mit sehr starken Punk-Einflüssen noch, auch Postig. Es gibt, man findet was im Internet, nicht viel, aber man kann da definitiv reinhören. Und die waren Szene bekannt. Das belegt auch der Fakt, dass Kurt Cobain für Bam Bam auf Tour Roadie war. Das belegt auch, weil die Melvins für Bam Bam Vorband waren. Ebenso war der Schlagzeuger von Bam Bam, wie heißt er? Bill Cameron, glaube ich. Der stieg dann später bei Soundgarden und Alice in Chains ein. Also diese Band war Teil der Szene. Und Tina Bell war bekannt. Über die wurde gesprochen, die haben Auftritte gespielt, die haben getourt. Aber trotzdem war es so, dass die Presse im Endeffekt sie rausgeschrieben hat. Also nicht erwähnt und dann geriet das Ganze in Vergessenheit. Es gibt ein paar andere Faktoren auch noch, warum man sagen könnte, der Absprung wurde jetzt nicht geschafft. Aber es ist doch so, dass durch den Einfluss der Presse Stereotype oder Wunschstereotype einfach befürwortet worden sind. Also eine typische Grunge-Band, das sind weiße Dudes, die alle lange Haare haben und Flanellhemden haben. Was ja dann im Endeffekt Ende der 80er, Anfang der 90er explodiert ist mit Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, Alice in Chains. Alles super Bands. Ich bin jetzt gerade durch die Recherche wieder voll im Grunge-Modus und Drama Pearl Jam auf. Oder Alice in Chains, das sind geile Bands. Die aber eigentlich, kann man sagen, deren Erfolg auf dem, was andere Bands davor geschafft haben, gründet.
Auch das ein klassisches Motiv der Rockmusikgeschichte leider.
Ja.
Weil, also wie gesagt, ich will ja da also den Bands keinen Vorwurf machen im Sinne von, das ist halt das, wenn du in einem strukturellen, wenn du in einer Struktur bist, wir alle sind Teil von Strukturen. Ich höre fast nur weiße Musik. Nicht, weil ich mich aktiv rassistisch dafür entschieden habe, sondern weil ich so sozialisiert bin und bis vor kurzem gar nicht drüber nachgedacht habe, dass es so ist.
Ja.
Und dann den Schritt weitergehe und drüber nachdenke, warum ist es denn so? Also bis du ja erstmal an dem Punkt bist, dass du merkst, dass es kein von Gott gegebener Umstand ist, dass manche KünstlerInnen, Bands ignoriert werden, sondern dass es halt einfach ein großes, einstudiertes Diskriminierungssystem in uns allen irgendwie ist. Das dauert.
Ja.
Und das ist halt einfach, finde ich, auch in dem Podcast ja immer wieder sehr ähnlich. Dass
Absolut.
Die in unserem Fall jetzt Pionierinnen, auch Pioniere, hatten wir ja mit Big Mama Thornton und Elvis Presley und so, dass die dann irgendwie übergangen werden, vergessen werden, nicht erwähnt werden und deswegen rausgeschrieben werden und dann halt Personen, die das System repräsentieren und da gut reinpassen, irgendwie die Lorbeeren einsackeln.
Ja.
Das ist schon verrückt. Das wiederholt sich schon regelmäßig hier in unserem Podcast.
Absolut. Absolut. Oft sind's vor allem auch schwarze Persönlichkeiten, ja, die Genre begründend sind oder ja, das Ganze irgendwie anstoßen und dann von Weißen übernommen wird. Also ich denke da jetzt auch an Big Mama Thornton und an Sister Rosetta Tharpe.
Ja, kannten genau, wir ja wirklich ganz oft. Und ja, klar, also Rassismus in den USA, auch in diesen Zeiten, in denen wir da sprechen, ist natürlich einfach Thema Number One gewesen. Ja. Ich meine, also Segregation und der ganze Shit, das war ja einfach bis in die 60er Jahre Realität.
Ja.
Das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, aber das ist halt die traurige Ding. Und dass das halt natürlich dann durch einen Gesetzesentwurf sich nicht aus dem kollektiven Modus rausschleichen lässt innerhalb von 3 Jahren. Ich meine, man sieht es ja, ist in den USA immer noch ein riesengroßes Problem. Und ja, wird es auch ja, irgendwie bleiben, weil ja, und das ist ja bei uns auch ein Problem. Das ist das Einzige, warum es in Deutschland nicht so relevant ist, weil das vielleicht bei uns jetzt historisch gesehen nicht so den großen Impact hatte und weil wir ja, auch viel rausgeschrieben haben. Also wir haben auch Kolonialgeschichte und so, die wir halt gern unter den Teppich des Vergessens reinkehren. Aber das ist natürlich in den USA einfach ein Riesenthema und das nur durch den Civil Rights Act in den 60er Jahren nicht von heute auf morgen sich so ein komplett einstudiertes System über den Haufen werfen lässt, ist klar. Und jetzt apropos, weil sonst immer KI-Rants und Social-Media-Rants und so, die theoretische Schönheit an Social Media ist ja schon eben dieser Befreiungsschlag, dass jede ja, Person sich theoretisch unbiased genau sich so präsentieren kann, wie sie möchte und sich selbst wieder reinschreiben kann.
Absolut. Ja.
Aber natürlich sind Algorithmen und Co. auch nicht unbiased.
Ja, leider.
Genau.
Das sind
die Algorithmen sind halt auch von weißen Männern.
Absolut, ja. Da ist,
und gefüttert.
Da ist TikTok, glaube ich, auch ganz schlimm. Da gibt es diverse Filter, wo bestimmte Personengruppen einfach nicht so durchkommen wie jetzt so normschöne Menschen. Also
ja,
ich denke jetzt da, ich habe mal gehört, dass TikTok zum Beispiel Communities, die Down-Syndrom, also die Down-Syndrom-Communities einfach irgendwie unterdrückt, weil das der Norm Schönheit nicht entspricht.
Also dass das im Algorithmus dann gar nicht der Algorithmus das dann gar nicht ausspuckt. Ja, das ist gang und gäbe auf solchen. Ich meine, du siehst ja, wie gesagt, allein wenn du deinen Feed oder diese Explore-Page auf Instagram anschaust, da ist nur so, ich weiß nicht, wie das bei mir reinkommt. Ich schaue mir so Zeug nicht an. Ich habe irgendwie nur Tierschutz, AC/DC und ein paar Friends, die mich interessieren und es ist nur übernorm schöne, hochpolierte, schönheitsoperierte, KI-generierte Menschen, die irgendwas Komisches machen.
Ja, ganz schlimm.
Und
ganz schlimm.
Genau, also wie gesagt, die Idee von Social Media ist gut. Die Umsetzung ist natürlich wieder mal menschlich und deswegen auch genauso gebiased wie der Mensch, weil es ist von jemandem gemacht, für jemanden gemacht und es kann diese strukturellen Diskriminierungsformen genauso weitermachen wie in der echten Welt. Das ist halt das Schade dran.
Ja, ja.
Aber uns hat's immerhin Tina Bell einer geschwurbt im Algorithmus.
Genau. Endlich, muss man sagen.
Ja.
Endlich. Genau. Übrigens, ich habe gerade nochmal geguckt, der Schlagzeuger hat nicht Bill Cameron, sondern Matt Cameron geheißen.
Ach schon, oder? Ich dachte mir schon, war das sein Bruder?
Ja. Kennst du vielleicht. Ja, ich bin da.
Also der Name ist auf jeden Fall im Grunge-Bereich, genau.
Kennt
Cameron,
man,
ne? Kennt man, ja.
Genau. Okay. Kommen wir mal zu der Band Bam Bam. Man muss dazu sagen, weil wir jetzt auch schon gerade drüber gesprochen haben, dass Bam Bam außer Tina Bell komplett weiß war.
Ja.
Also das ist auch nochmal so ein Faktor. Da werde ich später auch nochmal drauf kommen. Tina Bell war wirklich auch auf verlorenem Posten, weil sie schon mit wirklich Anfeindungen aus dem Publikum zu kämpfen hatte und die Band aber aus Gründen, Ignoranz oder Überforderung, man weiß es nicht, nicht für sie eingestanden ist. Also es gab Vorfälle, da wurde sie attackiert, da ist ihr quasi das von Skinheads, da waren Skinheads in der Show, wurde ihr das N-Wort entgegengerufen und es gab keine Reaktion von Seiten der Band.
Mhm, super.
Sodass sie entwickelte dann mit der Zeit auch ein Bewusstsein und hat sich dann auch zu wehren gewusst. Bei diesem Vorfall mit den Skinheads war es wohl so, dass sie das Mikro wie so ein Lasso benutzt hat und einem voll draufzünden hat, sodass der eine Platzwunde bekommen hat. Super
ja.
Aktion.
Ja.
Und auch hier muss man sagen, sie ist nicht dafür gefeiert worden, dass sie sich gewehrt hat und dass sie einen Standpunkt vertreten hat.
Das denke ich mir schon. Das ist eine schwierige Frau.
Ja, Wahnsinn. Und vor allem auch noch schwarz. Also sie ist quasi dann sofort in diese Schublade Angry Black Woman reingerutscht und kam da auch nicht mehr raus. Also ihre Existenz wurde im Endeffekt spätestens durch diesen Vorfall politisiert.
So ekelhaft.
Ja.
Also so ein Vorgang, diese Täter-Opfer-Umkehr, also das ist ja pervertiert.
Ganz schlimm.
Also eine Gruppe rechtsradikaler Arschgeigen beschimpft dich rassistisch und du wehrst dich und kriegst dann einen Stempel aufgedrückt, wo ich mir echt denke, sag mal,
da haben doch
schon wieder alle Beteiligten den Schuss nicht gehört.
Mhm.
Macht mich so wütend, mich macht sowas so wütend.
Ja, mich auch.
Zu Recht,
Also zu Recht macht es dich wütend und es ist ganz schlimm. Aber sie hat offenen Rassismus erlebt. Sie hat aber auch versteckten Rassismus erlebt, weil die Szene, in der sie sich aufgehalten hat, einfach sie nicht akzeptiert hat.
Mhm.
Also sie ist einfach, sie ist als Exotin kommuniziert worden und dadurch aber auch gleichzeitig exkludiert worden.
Mhm.
Ja, also sie hat einfach nicht in dieses Stereotyp gepasst und hat innerhalb ihrer Szene bis hin zu ihren eigenen Bandkollegen kein Verständnis oder kein Entgegenkommen erlebt. Und das ist, finde ich, extrem traurig.
Das ist extrem traurig, das ist extrem frustrierend. Aber ich glaube, traurig ist das beste Wort. Es ist wirklich einfach traurig und ich glaube, es macht auch traurig und ich glaube, es erschöpft.
Es erschöpft extrem und jetzt greife ich vor, aber Tina Bell war am Schluss ihrer Musikkarriere extrem erschöpft.
Ja, oder?
Da werd ich später noch was dazu sagen.
Ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich ja nicht betroffen bin, aber wenn ich irgendwie versuche, mich von fernem nur reinzuversetzen, kann ich mir vorstellen, dass es... Genau, dass es die Erschöpfung pur ist.
Du arbeitest
wenn du aus
dich
diesem Rad nicht rauskommst und wenn es immer selbe passiert, egal was du machst.
Mhm.
Weil es ist ja die immer selbe Reaktion. Da kannst du dich ja verbiegen und Purzelbäume schlagen und machen und tun. Du kannst dir immer eine andere Strategie überlegen und du wirst immer mit der genau selben Reaktion bedacht.
Das Schlimme ist,
es macht einen ja irre.
Es macht einen irre und vor allem das Eingeständnis, ich bin jetzt in einer Rockband, ich singe jetzt als Frau aggressive Musik und der Fokus liegt aber nicht auf der Musik. Also es ist nicht interessant, dass ich jetzt als Frau da stehe und Musik mache, sondern der Fokus liegt darauf, dass ich eine angry black woman bin.
Ja.
Und da brauche ich nicht einmal erst zu singen anfangen und schon ist jeder biased mir gegenüber.
Da ist schon vor der ersten Note klar, in welche kleine Schublade man gestopft wird. Ja.
Ja, genau.
Ja. Pfui Teufel.
Der Bassist von der Band Bam Bam hat dazu auch noch später was ganz Interessantes gesagt. Sein Name ist Scott Ledgerwood. Er sagte, Amerika war verdammt nochmal ganz sicher nicht bereit für ein schwarzes Mädchen an der Spitze einer Hardrock-Band. Was die Unterdrückung von Bam Bam angeht, dafür gibt es wahrscheinlich mehrere Gründe, aber Hautfarbe und Geschlecht spielten eindeutig eine große Rolle. Ein Teil davon ist, dass sich die Leute mit dem Thema Rasse unwohl fühlen. Es ist wie Kill the Messenger, wenn ich versuche, mit Leuten darüber zu sprechen. Also Scott Ledgerwood, das merkt man auch in Interviews, ist derjenige, der sich der Awareness schafft für Tina Bell und sich für sie ausspricht. Jetzt zusammen mit ihrem Sohn TJ Martin sind es, würde ich sagen, so die zwei Männer, die Bewusstsein für Tina Bell schaffen. Und er selber sagt, es ist wirklich so, dass du dieses Thema aufbringst und die Leute wollen einfach nicht darüber sprechen. Innerhalb des Genres Grunge herrscht da einfach eine totale Ignoranz oder ein nicht darüber sprechen wollen. Und das ist extrem frustrierend.
Ja.
Ja,
und das, also ich finde, wenn man auf den ersten Blick sich das anschaut, würde ich jetzt vom Gefühl her sagen, dass das gar nicht so zusammenpasst im ersten Eindruck, weil man von Grunge einen anderen Eindruck hat. Du
Absolut.
Hast ja von Grunge als der ja quasi als absolute Abkehr von diesem ganzen 80er drüber Pomp, der war ja so down to earth. Also die ganze Optik und es war so unpoliert und es war ja, so ehrlich.
Mhm.
Ich glaube, Grunge hatte ja schon dann eben im krassen Gegensatz zu diesem ganzen Hair-Metal und Hairspray-Zeug aus den 80ern diesen Authentizitäts- und Ehrlichkeitsanspruch.
Ja.
Und deswegen finde ich, passt gar nicht so in die Wahrnehmung von dem
Überhaupt
Genre und von den Leuten, die da drin agiert haben, dass das auch hier so totgeschwiegen wird, weil wenn du mir jetzt sagst, ja, Mai, also Poison und Motley Crue haben sich jetzt nicht mit strukturellem Rassismus auseinandergesetzt, dann sage ich, ja, ach, hätte ich jetzt auch so erwartet.
Ja.
Aber bei Grunge ist das ein bisschen anders. Wir haben ja auch schon über Kurt Cobain und so gesprochen, der sich ja schon auch immer wieder feministisch geäußert hat und so. Und der ja auch scheinbar direkt mit Tina Bell in Kontakt gestanden hat. Deswegen finde ich das dann in dem Genre doppelt erschöpfend und frustrierend, wenn da Leute drin sind, die sich nach außen eigentlich schon so politisch aware geben. Mhm. Deswegen ja auch diese eher nihilistische Haltung im Grunge und so und authentisch und ehrlich. Und dann ist es aber irgendwie so, da kann man trotzdem auch nicht über das Thema sprechen. Das ist schon frustrierend.
Ja, absolut. Und irgendwie auch scheinheilig.
Ja, schon ein bisschen. Wird man jetzt, hätte man sich anders gewünscht, oder? Dass man die Geschichte anders erzählen kann.
Ja, vor allem, wie erwähnt, also Grunge ist ja in Teilen auch ein Abkömmling des Punk, wo man sich dann wünscht, okay, ja, da oder wo man sich denke hätten können, da gibt es mehr Bewusstsein für Toleranz, für Diversität und so weiter.
Aber Punk hat halt auch wie jedes Genre so stark rassistische und sexistische Tendenzen inhärent in sich drin, wie jedes Genre, das wir hören.
Das stimmt.
Also eigentlich, das würde man sich immer wünschen, weil ich in meinem Kopf geht es auch nicht zusammen, wie man Punk sein kann und gleichzeitig ein Frauenhasser oder ein Rassist, weil ich mir denke, das widerspricht sich doch im Kern völlig.
Ja.
Aber das ist ja trotzdem so. Oft.
Ja.
Also nicht, natürlich gibt es auch ganz tolle Punkbands und ganz aware Punkbands, aber also die großen Punkbands, die sich ins kollektive Gedächtnis eingeschliffen haben, sind jetzt auch keine People of Color.
Mhm.
Und die gab's.
Mhm.
Und da gab's richtig gute.
Mhm. Exakt.
Ja.
Exakt, das ist das Problem. Genau. Okay, ein paar Facts zu Bam Bam, bevor ich dann zu Tina Bells tragischem Ende komme. Also, Bam Bam hat sich 1983 gegründet, also wirklich sehr früh, wenn man bedenkt, dass die großen Grunge-Bands dann so um die 90er aufgeploppt sind. Also ich würde sagen, Bam Bam gibt's dann auch noch Bands wie Green River oder Mud Honey, die um dieselbe Zeit dann sich gegründet haben.
Aber stehen schon am Beginn mit dabei einer Bewegung. Absolut. Also 83 ist schon, da hat es in Seattle schon auch anders gebrodelt und so, aber ist schon früh, ja.
Ja, und man hört auch den Sound raus. Also es ist zwar jetzt nicht der Sound, den man jetzt als typisch Grunge bezeichnen würde, aber es gibt schon diesen flangigen Gitarren-Sound und so. Und es ist, also wenn man sich's anhört, dann Proto-Grunge trifft's am ehesten, würde ich sagen. Ja. Genau. Okay. Sie sind dann tatsächlich von dem Punk-Label CC Records angehauen worden mit dem Angebot, bei ihnen zu signen. Die hatten schon quasi eine EP in der Rückhand. Aber Bam Bam haben sich dann doch für einen unabhängigen Release entschieden, was, finde ich, auch nochmal eine wichtige Info ist. Und also das wäre quasi so eventuell ein anderer Faktor, warum sie nie diesen Aufschwung geschafft haben. Ist jetzt die Frage, an was es genau liegt. Aber also dieses, es gab wohl in der Band dann so eine Art von DIY-Denken. Und das muss man respektieren. Aber es könnte eben auch einer der vielen Gründe sei, warum Bam Bam einfach nie den Aufschwung so richtig geschafft haben.
Ja.
Genau. Was sie aber gemacht haben, war, dass sie in dem später bekannten Studio Reciprocal Recording aufgenommen haben. Das ist das Studio, wo Nirvana, Bleach und Incesticide die beiden Alben aufgenommen haben. Genau. Ja, ich habe bereits erwähnt, dass die dann auch auf Tour waren. Also Bam Bam war auf jeden Fall eine tourende Band, die wirklich aktiv waren. Und zwar mit Pearl Jam, Soundgarden und Alice in Chains. Aber irgendwie, es hat einfach nie geklappt, aus Gründen, die wir jetzt vorhin schon besprochen haben. Oder vielleicht auch Gründen, die wir jetzt selber gar nicht wirklich nennen können. Man weiß es ja oft auch nicht, was da so die Dynamiken sind.
Ja.
Genau. Die haben es dann auf jeden Fall versucht, aufgrund der Erfahrungen, die vor allem Tina Bey gemacht hat, also eben den Sexismus, den Rassismus, die Misogynie. Sie haben es dann versucht, in Europa Fuß zu fassen. Also die gesamte Band ist 1989 nach Europa übergesiedelt, zuerst nach London.
Ach, wirklich hergezogen?
Ja.
Also die haben es wirklich, wollten hier nochmal versuchen, ob sie den europäischen Markt erreichen können, weil etwas weltoffener etc. Das hatten wir bei Tina Turner schon das Gespräch auch, dass sie das Gefühl, dass sie sich in Europa damals wohler gefühlt haben soll. Ja.
Also es muss wohl, der Rassismus muss einfach nicht aushaltbar gewesen sein.
Und nicht so abgefuckt.
Wahnsinn, oder? Ja. Und dann, also ich finde die Vorstellung als gesamte Band dann auch woanders hinzuziehen und es nochmal zu starten, ist, finde ich, einfach ein sehr, sehr starker Gedanke.
Ja.
Und wenn man dann erlebt, dass sich nichts ändert, was bei Bam Bam der Fall war, dann ist es, glaube ich, extrem niederschmetternd.
Ja, absolut. Das ist ja dann Du kratzt dich nochmal vom Boden hoch.
Ja.
Du machst was ganz Krasses. Du hast bestimmt so Hoffnungshai.
Ja, genau.
Und dann crasht sich nochmal so runter.
Mhm.
Das ist, glaube ich, echt schwer auszuhalten. Mhm.
Ja.
Also es hat sich nichts zum Guten gewendet.
Nichts entwickelt, die Band konnte nicht Fuß fassen und das Ende der Geschichte war dann, dass sie in den Niederlanden bei einer Immigrationsrazzia dann hochgenommen worden sind. Also scheinbar waren die Visa nicht aktuell oder ich weiß es nicht. Und dann wurden sie quasi zurück in die USA zwangsdeportiert.
Waren Bam Bam eine coole Band? Was du dir jetzt so angeschaut hast?
Ja, waren die gut? Die waren gut. Ja, ja, es waren richtige Mucker.
Ha.
100%.
Also nicht, dass ich das jetzt unter, also um Gottes Willen, aber es gibt ja immer tausende Faktoren.
Mhm.
Und ich kenn's dann nur immer gern, wenn ich mich in so strukturelle Diskriminierungsdiskussionen rein spiralisiere, dass dann manchmal von außen Leute kommen und sagen, ja gut, vielleicht war es halt auch einfach keine gute Band. Und ich sehe, ja, klar, das muss man auch immer mit einberechnen, aber ehrlich gesagt, weil was ist eine gute Band, was ist keine gute Band, da könnte man jetzt auch wieder Fassel aufmachen, ja. Aber ja. In solchen Fällen ist es dann schon so deutlich, woran es liegt, dass also, es nicht funktioniert, finde ich.
Die Aufnahmen, die es gibt, die sind relativ rau. Oder noch nicht so gut produziert, dass was, also es ist jetzt keine Aufnahmequalität, die man jetzt mit dem Album Ten von Pearl Jam.
Aber Ten ist ja auch nicht das Proberaum-Demo von Pearl Jam, sondern Ten ist das Bestselling-Album, wo ich weiß nicht, wie viel Kohle reingesteckt wurde vom Plattenlabel. Also
genau.
Pearl Jam haben ja, als sie gesigned worden sind, auch nicht so geklungen gleich wie auf Ten. Also da geht's ja dann schon um die Chancenverteilung, wie du hattest ja vorher schon gesagt, es war vielleicht ein strategischer Fehler, das DIY zu machen, statt mit einem Label. Rein vom idealistischen Standpunkt her finde ich schon wieder ursympathisch.
Ja.
Dass man das sagt, aber also sie mussten dann wieder, sie sind dann abgeschoben worden.
Sie sind abgeschoben worden und
wie lange hat das in Europa, das Intermezzo, gedauert?
Nicht lange, ich glaube, das waren maximal 2 Jahre.
Okay.
Ja.
Okay.
Also
da ging auch nichts mit Plattendeal oder irgendwas.
Nee, da ging gar nichts.
Wann war das? Wann sind sie nach Europa?
89.
Ah ja, okay.
89.
Ja.
Genau.
Da ging's halt in den USA dann auch gerade richtig los, gell?
Ja, voll, genau.
Also war sie vielleicht sind auch ein schlechtes Timing.
Das war,
also
das weil war
klar, wenn man sagt, ich halte es nicht aus, dann gibt's kein gutes Timing. Weil wenn ich rassistisch so diskriminiert wäre, dass ich sage, ich halte es nicht mehr aus, dann ist scheißegal, was gerade ist, dann ist es super, dass man aus der Situation rausgehen kann. Aber rein vom Music Market her haben sie wahrscheinlich ja gerade den großen Einschlag auch verpasst, oder?
Ja, verpasst trifft's gut, das Wort. Ich glaube, dass sie da wahrscheinlich, also es ist jetzt eine Mutmaßung, aber vielleicht einfach diese Bewegung dann in diesen Jahren 89, wo so viel passiert ist, dass die geschmeckt haben, dass man da jetzt wirklich was ziehen könnte.
Ja, dass jetzt vielleicht wirklich gerade gleich
explodiert. Ja. Ja.
Ja.
Ja, irgendwie
eine Verkettung von Shit.
Zur falschen Zeit am falschen Ort. Leider.
Ja.
Leider, leider.
Scheiße.
Und dann eben auch die erwähnten Faktoren, dass eben die Presse / die Szene nicht bereit war für eine Frau of Color.
Eine das ist das Bitterste.
Genre.
Das ist das absolut das Bitterste.
Ja, eine Grunge-Band zu fronten. Weil aus der wäre 100% was worden, wenn sie nicht die Kraft verloren hätte.
Also und ich habe ja da auch dann nur einmal kurz so ein Video auf Instagram eben auch gesehen und das war also die Power und die Energy. Also ich dachte mir nur, was ist denn das für eine coole Frau?
Mhm.
Also wirklich, wie gesagt, ist ja fucking ikonisch.
100%, das sagt jeder, der sie live erlebt hat. Diese Frau muss eine Aura gehabt haben.
wie kann es, also das ist so unfair.
Ja.
Wie kann es sein?
Mhm.
Oh.
Ja. Und sie hat wirklich, also sie hatte alles. Es war jetzt
genau.
Wirklich, also die hatte die Ausstrahlung, die hatte
die Stimme,
die hatte den die Look. Medien, den Look, die Medienkompetenz.
Ja.
Alles.
Ja.
Und heute kennt keine Sau mehr,
ja.
Wer Tina Bell war.
Ja.
Ja. Schlimm. Ich komme zum Ende von Tina Bell. Und
du schaust schon so.
Ja. Ich hätte beinahe gesagt gleichzeitig zum Ende von Bam Bam, aber das stimmt nicht. Denn, also, Tina Bell sie hat es nicht mehr backt. Verständlicherweise. Sie ist ausgestiegen. Bam Bam haben weitergemacht, interessanterweise als Instrumentalgruppe. Also sie haben krass. Einfach weiter Musik gemacht ohne Tina, was auch ein ziemliches Statement ist.
Ja, ist krass.
Genau.
Wie hat das funktioniert?
Das weiß ich leider nicht.
Aber scheinbar, aber ja, also kann
man hört nichts. Also ich habe jetzt nichts mehr... irgendwie weiteres gelesen, es gab keine weiteren Releases.
Das wäre ja wild, wenn das plötzlich funktioniert hätte. Ja. Wow.
Ja.
Nee. Okay. Mhm.
Genau. Aber
waren die noch zusammen?
Also sie haben sich ja 96 getrennt und jetzt muss ich kurz schauen in der Chronologie. Ich habe mir notiert, dass die zurückgesiedelt worden sind sogar 1990 schon, wenn ich jetzt richtig liege. Und da waren dann nur 6 Jahre, wo sie zusammen waren.
Okay.
Wieder zurück.
Aber hatte das, war das dann eine Gleichzeitigkeit? Also hat sie sich von ihm getrennt und von der Band? So?
Nee, verstehe, hat sie sich zuerst von der Band distanziert.
Okay.
Und war aber immer noch mit Tommy Martin zusammen. Genau. Hat sich aber dann immer mehr und mehr zurückgezogen. Also sie hat dann zuerst einfach viel Familienzeit mit ihrem Sohn TJ gehabt. Ich muss aber, so war's. Die haben sich dann, zuerst haben sie als Familie zusammengelebt und dann haben sie sich getrennt. Und TJ Martin sagt selbst, dass seine Mutter die liebenswürdigste Person auf dem Planeten war, die einfach herzigste, und er liebt sie über alles, aber halt einfach auch nicht anwesend. Also sie, ab dem Moment, als sie sich dann getrennt haben, zog TJ Martin zu seinem Vater, und Tina Bell war dann schon zwar manchmal da und unfassbar voller Liebe, aber sie konnte ihm halt einfach nicht mehr geben, nicht mehr Präsenz geben, was daran liegt, dass Tina Bell dann frühestens nach ihrem Ausstieg aus Bam Bam eine starke Alkoholsucht und eine starke Depressivität entwickelt hat.
Scheiße.
Ja. Und was dann das Resultat war, dass sie kaum aus dem Haus mehr ging. Sie hat sich dann damit beschäftigt, Lyrics zu schreiben, Gedichte zu schreiben und Horoskope zu studieren. Das war so ihr Tagesablauf, und es muss wohl stark vom Alkoholabusus geprägt gewesen sein. Genau. TJ Martin hat dann einen Highschool-Abschluss gemacht, und dann ist Tina Bell aus Gründen, die ich dir nicht sagen kann, nach Minnesota gezogen. Da hat sie dann in so einer betreuten Wohngemeinschaft gelebt und hat in einer Kirche Freiwilligendienst geleistet. Und 2 Jahre später ist sie dann nach Las Vegas gezogen, auch aus einem Grund, den ich dir nicht nennen kann. Also ich frage mich, warum genau diese Städte? Das frage ich mich.
Kann man jetzt nicht so ganz logisch nachvollziehen, ohne den Hintergrund, wie man von einem kleinen Kaff in Minnesota zu nach Las Vegas ist ja schon eine Ansage.
Ja, voll.
Das muss schon mengen.
vor allem von der Geografie her.
Ja, ja, also das Seattle, ist ein komischer Verlauf.
Ja, aber okay, man findet darüber auch nichts. Ja, das hätte sie uns selber erzählen müssen, aber zu dem kam es leider nicht. In den späten 2000ern gab es dann nochmal Versuche, Bam Bam wieder zu erwecken. Die Initiative ging aus von Tina Bell und Scott Ledgerwood. Die hatten sogar schon ein paar Songs geschrieben gehabt, aber es kam nicht dazu. Denn Tina Bell ist davor verstorben. Genauso war es so, dass ihr Sohn eine Dokumentation über sie machen wollte mit dem Namen Conversations with the Grunge Queen. Doch auch das hat dann nicht mehr sein sollen. Und jetzt kommen wir zu ihrem wirklich sehr, sehr tragischen und sehr, ich würde sagen, unheimlichen Ende. Und zwar war es so, dass Tina Bell am 10. Oktober 2012 tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden ist. Die war zu dem Zeitpunkt 55 Jahre alt. Und der Gerichtsmediziner hat festgestellt, dass Tina Bell in ihrer Wohnung wohl über mehrere Wochen schon tot gelegen haben musste. Was mich so, also mir läuft's der eiskalten Buckel runter, weil nicht nur der Fakt, dass man alleine stirbt, sondern auch der Fakt, dass man vergessen wird. Und das im Endeffekt bestätigt diese Tatsache ihr komplettes Leben.
Also es ist auf die schlimmste Art und Weise.
Auf die schlimmste Art und Weise.
Ja, wenn niemandem auffällt, dass du weg bist.
Lass das mal eisigern. Also
das ist echt hart.
Wirklich hart. Wirklich hart. Der Gerichtsmediziner hat festgestellt, dass ihre offizielle Todesursache Leberzirrhose war. Also sie hat sie einfach totgetrunken. Mhm. Ja, genau. Und ja, ein weiteres wirklich trauriges Detail ist, dass wohl durch die Kontamination ihrer Leiche die Wohnung quasi, also die Gegenstände in der Wohnung quasi nicht mehr, also die waren alle kontaminiert. Die waren durch die Zersetzung und die Gase oder was auch immer da ausgeschieden worden ist, die musste man wegschmeißen.
Sodass quasi nichts übrig geblieben.
Es ist nichts übrig geblieben. Die haben direkt, nachdem sie die Leiche entdeckt hatten, alles weggeschmissen, bis auf einen DVD-Player, einen Stuhl und ein Poster.
Die Texte, die Zettel,
Videos, alles. Also so viele Memorabilia über Bam Bam sind einfach weggeschmissen worden, ohne die Familie davor nur zu informieren.
Darf man sowas?
Das habe ich mich auch gefragt. Also,
das kann sein, ich mache immer. Hä, wie, was heißt da kontaminiert? War ja kein Uran drin.
Ich weiß nicht, wie da die Vorgänge sind. Aber man kann natürlich da jetzt Verschwörungstheorien spinnen. Es gibt im Internet Vermutungen, dass irgendjemand die Sachen verschwinden lassen wollte. Ich find's farfetched. Ich find's ein bisschen zu weit gegriffen.
Es gibt halt auch einfach Idioten, die sagen, Apfelteifel, schmeißen wir es gleich alles weg.
Ja. So. Aber dann frage ich mich schon ab, warum sind dann ein DVD-Player, ein Stuhl und ein Poster übrig geblieben? So, warum das? Und warum das andere nicht? So, also,
man kann in alles natürlich sehr viel reininterpretieren. Es gibt aber auch einfach nur sehr oft kopfloses, völlig sinnentleertes, dummes Handeln von Menschen, das überhaupt keinen Stringenzen oder irgendwas folgt, sondern einfach nur, weiß ich nicht, hat der es ausgeräumt hat, in der Früh der Stuhl hatte die Farbe seines Müslis und dann hat er unterbewusst still lassen. Keine Ahnung, aber es, also natürlich um die ganzen, ja, also allein wenn du sagst, sie hat in ihrer Wohnung ganz viele Gedichte und so geschrieben, dass das alles weg ist, ist natürlich
ihr gesamtes Wahnsinn. Vermächtnis. Tina Bell, wie sie war, wie sie lebte, wurde einfach in die Tonne gekloppt.
Ja.
Und das, finde ich, ist eine der traurigsten Geschichten, die ich jemals gehört habe.
Ja.
Erstens die Tatsache, dass du alleine in deinem Apartment stirbst, da über Wochen liegst und dekompostierst, dann zufälligerweise gefunden wirst, genau weil die Nachbarn sie beschwert haben, weil der Gestank so
riecht.
Ja, so krass war. Dann gefunden wirst und dann einfach alles, was dich ausgemacht hat, weggeschmissen wird.
Ja, also, ist krass. Sehr krass und sehr schade für die Nachwelt, die sich ja jetzt vielleicht doch mal kurzzeitig für die Biografie und die Gedanken und so dieser Frau interessieren würde, wie wir ja jetzt zum Beispiel. Wir haben ja bis vor ein paar Wochen von Tina Bell auch noch nie was im Leben gehört.
Ja. Es besteht die Hoffnung, dass ihr Sohn einen Film über sie dreht. Also es ist im Gespräch. Und wir können euch dann auch gern informieren oder ihr bekommt es wahrscheinlich auch selber mit. Aber das würde ich mir sehr wünschen, dass Tina Bells Biografie verfilmt wird mit dem wenigen Material, was noch zur Verfügung steht.
Ja.
Genau.
Das wäre wenigstens irgendeine Art von Würdigung, weil das jetzt alles, was du erzählt hast, ist dieses immer ausradiert werden.
Komplett.
Immer weggestrichen.
Im wahrsten
immer
Sinne
wieder.
Des Wortes.
Ja. Immer vergessen. Immer. Oh. Auch. Du verzeihst mir Geschichten.
Oh,
meine Stimmung ist auf der Party-Löwenskala jetzt bei 2.
Jetzt sag ich so zwei. Ja, es ist echt, es ist schlimm.
Super
und jetzt
traurig.
Sind wir beide in einem Tief. Und jetzt weiß ich nicht, wie wir uns wieder raushangeln.
Nein, es ist super gut, dass du die Geschichte erzählt hast. Weil je mehr Leute die Geschichte erzählen, desto mehr Leute hören den Namen Tina Bell und erinnern sich dran. Das ist ja, glaube ich, genau das, worauf es ankommt und was ihrem Legacy irgendwie ein bisschen gerecht wird, dass man die wieder aus der Versenkung rausholt und mal so ein bisschen reinprügelt ins kollektive Gedächtnis.
Ja.
Deswegen ist das schon sehr gut, dass wir solche Geschichten erzählen, finde ich.
100%. Vielen Dank nochmal an die Leute, die uns auf Tina Bell aufmerksam gemacht haben. Finde ich super und ich finde, dass diese Frau 100% in unseren Podcast reinpasst. Bin sehr dankbar. Immer wieder gerne Ideen. Wir bekommen viele, viele Zuschriften von ganz vielen Leuten mit den coolsten Ideen und wir sind super froh drüber.
Ja, auf jeden Fall. Immer her damit. Mit euren Anregungen. Natürlich, es gibt niemals eine Garantie, dass wir uns dran halten.
Dass auch unsere Liste ist lang.
Auch unsere Liste ist lang, unsere Zeit ist begrenzt.
Ja.
Und manchmal sind wir ein bisschen verwirrt und vergessen Dinge. Das kann
das
alles
okay.
passieren.
Das ist okay.
Das ist aber auch voll okay. Ja, hey Cora, vielen Dank.
Gerne.
Richtig, richtig toll, dass du da jetzt auch so spontan das dann gleich adaptiert hast.
Ja, ich hatte Bock.
Gut. Das ist
und
sehr gut.
Das Ganze hat mir wieder in so, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich Recherche mache, dann dive ich da immer voll rein und höre mir dann die ganze Musik dieser Zeit an.
Ja,
und
voll.
Schau mir Videos und so. Und jetzt bin ich halt vollkommen auf dem Grunge-Trip.
Ja, das verstehe
also,
ich.
Ich muss ja sagen, ich bin jetzt kein Grunge-Fan, das wäre übertrieben, aber es gibt ein paar Alben, die die prägend waren für mich in meiner Jugend, in meiner Adoleszenz. Da nenne ich jetzt auf jeden Fall Dirt von Alice in Chains und auf jeden Fall Ten von Pearl Jam. Und Nirvana habe ich davor viel gehört gehabt, aber so diese drei Bands sind schon wegbereitend gewesen und fangen auch bestimmte Stimmungen ein. Also ich kann genau sagen, wie es mir gegangen ist, wie wenn ich jetzt 10 her, dann weiß ich genau, wo ich war, wie es mir gegangen ist, was ich gefühlt habe. Es ist einfach eine großartige Musik, die so viel raue Power hat und so speziell klingt, wie kein anderes Genre.
Ja.
Oder also einfach so einen ganz eigenen Sound hat, meine ich.
Ja, das total. Wie gesagt, ich bin ja einfach, also ich verstehe das voll, wenn man auch im Recherchieren drin ist und dann eben auch mit der Musik, das ist ja das Geile, weil du ja deine ganzen Sinne dann in die Zeit reinversetzen kannst.
Genau.
Nur ist bei mir einfach so eine 90er-Jahre-Sperre. Das ist einfach bei mir. Ich habe die 90er sind für mich so, also Grunge, genau, mit den großen Namen, das kann ich noch. Das dockt noch irgendwie an bei mir und das kann ich auch nachvollziehen und das kann ich auch verstehen. Und die Szene und so, die Geschichte finde ich auch super interessant. Aber ich weiß nicht, was bei mir da bei der Geburt eingebaut worden ist, ob es da einen Knopf gibt, den man wieder ausmachen kann. Aber ich habe einfach wirklich so 90s-Schranke in mir drin. Das finde ich vieles einfach okay und spannend. Aber so dieses richtige, was ich dann bei so Woodstock Themen oder so, wenn es dann wieder um sowas geht und dann hört man sich das, da geht ja bei mir, da spannen sich Welten auf und dann, das habe ich dann irgendwie, ab den 90ern macht es das leider bei mir nicht mehr, das irgendwie finde ich es fast ein bisschen schade, dass das bei mir nicht geht, aber es ist einfach wie es
ist. Da müssen wir offen dafür sein, das ist ja eine ganz andere Art von Ästhetik und so weiter und
Spricht mich einfach nicht so an.
Genau, aber das ist ja völlig in Ordnung, es ist ja, wenn ich bei mir ist das zum Beispiel Nu Metal. Mit Nu Metal kann ich überhaupt nichts anfangen. Da kennst du mich young damit.
Krieg ich die Krätze. Entschuldigung, ich weiß schon, ich bin echt, apropos 90er-Schranke und so, ist ja auch in den 90ern losgegangen. Ja. Nu Metal ist da, da stellt es total auf.
Es wird, liebe Schneerosen, sorry, wenn wir euch jetzt da enttäuschen, aber es wird wahrscheinlich nie irgendein Beitrag über einen Nu Metal Künstlerin geben.
Wahrscheinlich nicht, außer wir holen uns vielleicht mal eine externe Expertin rein, der es da nicht kalt über Buckel läuft. Auch gar nicht, weil ich despektierlich sein möchte. Jedes Genre hat seine Berechtigung und alles, was Leute begeistert, ist super, aber bei Nu Metal, da baut sich ein richtiger Widerstand in mir
auf. Das ist so schlimm, ist nicht, also wenn ich das jetzt zufälligerweise höre oder so, Korn, wenn ich da mal reinhöre, da baut's mir jetzt, da stellt's mir jetzt nichts auf oder so, aber das ist jetzt nie was, wo ich mir jetzt mit Leidenschaft rein versetzen könnte. So.
Ja, nee. Nee, bei mir auch nicht. Aber wie gesagt,
aber ist okay.
Wir gehen halt eher so bis in die 90er und dann moderne Sachen, die so einen leichten Retro-Touch haben.
Genau.
Da ist schon viel, wir haben schon noch sehr viel offen.
Oh ja, definitiv.
Und wer weiß, vielleicht nimmt sich ein Herz für eine New Metal Künstlerin.
Ja, sag man weiß ja nie. Genau. Ja. Okay, liebe Schneerosen, ich muss uns jetzt verabschieden, weil unser Meeting gleich vorbei ist.
Ja.
Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit und wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Genau, immer dienstags. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.